Ja, sehr schön. Was ist das? Was ist das? Ein Schaf, was guten Morgen sagt, genau. Jonas, können wir das jetzt ausschalten oder kann ich das nur hier mit Mute? Ja, guten Morgen. Das war ein Schaf. Habt ihr richtig erkannt, sehr gut. Im Teamkreis haben wir letzte Woche uns mit Schafen beschäftigt und mit dem guten Hirten. Marina hat mir geholfen bei der Vorbereitung von der Andacht. Und ich fand es schön und gut und dachte, das können wir einfach auch hier vielleicht in dem Rahmen teilen, um euch zu ermutigen und auch vielleicht ein bisschen Einblick zu geben, was da sonst noch hier in der Gemeinde läuft. Also Teenkreis findet alle 2 Wochen statt, Samstagabend. Wir sind eine relativ kleine Gruppe, Jonas und Marina sind dabei und 4 Kinder. Bisschen Hall hier drauf, oder Jonas, genau. Ich glaube, auch wenn der Wind von da kommt, dann... Genau, Jonas und Marina und 4 Kinder aus der Nachbarschaft, aus einer kleinen Hausgemeinde bei uns in Siegelbach, das sind Teisinger und Kloß, die sind auch ab und zu mal hier, vielleicht habt ihr die auch schon mal gesehen. Ja, und wir treffen uns und singen ein bisschen, spielen ein bisschen Tischtennis oder Karten, es gibt meistens was zu knabbern und dann machen wir gerne eine Bibelarbeit. Und bei der letzten hat Marina, wie gesagt, mit vorbereitet. Schade, dass sie ausgerechnet heute Morgen nicht dabei ist, weil sonst hätte sie mir hier vorne auch geholfen, auch mit was beigetragen. Aber wir müssen ohne sie zurechtkommen. Und zwar haben wir über Jesus als den guten Hirten nachgedacht und dass wir seine Schafe sind. Ja, wenn Jesus sagt, dass er der gute Hirte ist und wir die Schafe, ich denke, die Leute damals konnten wahrscheinlich was damit anfangen, aber für uns ist das Ganze ein bisschen weit weg. Ich meine, keiner von uns, gehe ich von aus, hat Schafe zu Hause im Garten. Was sind Schafe überhaupt für Tiere? Was wissen wir über Schafe? Was wisst ihr über Schafe? Dumm, okay. Was wissen wir noch über Schafe? Geben Wolle. Bitte? Pflanzenfresser, genau. Schmecken gut, genau. Geben Wolle, genau. Ja, und Lena ist schon auf etwas gestoßen. Die scheinen nicht besonders lebenstüchtig zu sein. Wie verteidigen sich Schafe? Die haben keine scharfen Zähne, keine scharfen Krallen. Die Schafböcke haben Hörner. Also ich denke, die können bis zu einem gewissen Grad stoßen. Aber das reicht wahrscheinlich in der Regel nicht, um einen Bär zu vertreiben oder einen Wolf. Also eigentlich brauchen Schafe in der Regel Verteidigung. Ja, ein Hütehund oder irgendjemand, der auf sie aufpasst. Ernähren, sie können essen und trinken. Ja, auch nicht so ohne. Also gerade das Trinken, anscheinend ist es so, dass Schafe zum Beispiel stark fließendes Wasser nicht trinken können. Die sind da irgendwie unruhig, die können es nicht. Ja, wenn es aber irgendwo nur steht, dann ist es vielleicht auch eine Pfütze. Und in so einer Pfütze sind Parasiten und dann holen sie sich ganz schnell was. Das heißt, sie brauchen auch jemanden, der ihnen zeigt, wo man am besten trinken kann. Und Lena hat es schon angesprochen, mit dem Fressen an sich würde man denken, einfache Geschichte, irgendwo auf die Wiese, ab geht die Post. Aber die Liste der Pflanzen, die giftig sind für Schafe, ist lang. Marina hat ein paar aufgezählt. Adlerfarn, Adonisröschen, Akazie, Akelei, Azaleen, Alpenkreuzkraut, Aronstab. Wir sind bei A. Lange Liste. Und selbst die Sachen, die an und für sich nicht sofort giftig sind, können in größeren Mengen gefährlich werden. Schafe lieben wohl Klee. Aber wenn sie zu viel Klee fressen, dann entwickeln sich Gase im Pansen, im Vormagen. Und das kann so schlimm werden, dass die nicht nur Schmerzen haben, sondern daran sterben. Was muss man da machen? Nun, es gibt gegen Pansenblähung ein Gerät, was man einsetzen kann. Eine Hohlnadel. Der Hirte kann an der rechten Stelle dann den Pansen punktieren. Die ganze Luft geht raus. Und die Schafe stehen auf, laufen weiter und fressen wieder. Also wirklich merkwürdige Tiere. Sie können stürzen, sie können sich verletzen, sie können sich einfach verirren, einfach verlaufen, kein Orientierungssinn. Man hat fast den Eindruck, so Schafe haben sowas wie einen Selbstzerstörungstrieb eingebaut. Und jetzt sagt Jesus, ihr seid Schafe zu den Menschen. Was will er wohl damit sagen? Jesus sagt, auch wir sind hilflos und planlos aus uns selbst. Das soll uns demütig machen. Wir wären gerne selber groß, stark und schlau. Wir würden gern unser Leben planen, aber so richtig den Überblick haben wir nicht. Und häufig geht es dann doch schief. Gott hat uns durchschaut und unseren Selbstzerstörungstrieb. Rein körperlich ist es schon so. Gott schenkt uns gute Dinge zu essen. Und was machen wir? Wir essen so viel, dass wir Übergewicht bekommen und Diabetes. Es gibt Internet, es gibt Filme, Geschichten. An und für sich ist ja nichts Schlimmes, mal einen Film zu gucken, zum Entspannen. Und was machen wir? Wir hocken dann stundenlang surfen oder machen Binge-Watching. Nach 6 bis 8 Stunden torkeln wir raus und wundern uns, dass wir irgendwie uns leer fühlen und irgendwie matschig. Sozial, wir finden Menschen anstrengend und nervig und so ziehen wir uns zurück. Und über die Jahre wundern wir uns, dass wir einsam sind. Und dann erst geistlich. Wir haben von geistlichen Dingen überhaupt keine Ahnung. Wir kommen selbst gar nicht darauf, was das eigentliche Problem ist und warum die Welt schief geraten ist. Und unser eigenes Herz. Wir brauchen Gott, der uns sagt, was gut und böse ist. Wir brauchen die 10 Gebote, wir brauchen die Bergpredigt. Paulus sagt, das Gesetz zeigt uns, was Sünde überhaupt ist. Und es zeigt uns dann, dass wir Hilfe brauchen, dass wir sonst sterben, wenn wir keine Hilfe bekommen. Das Wort sagt uns, dass wir wie das Volk Israel, wie Mose dem Volk in 5. Mose sagt, dass wir dazu neigen, Gott zu vergessen, wenn es uns zu gut geht. Wir brauchen so viel und so vieles merken wir überhaupt nicht. Wir sind dumm wie Schafe. Deswegen sagt Jesus, ich bin der gute Hirte, ihr seid die Schafe. Erkennen wir unsere eigene Bedürftigkeit heute Morgen? Wissen wir, wie sehr wir wirklich Hilfe brauchen? Oder haben wir immer noch so ein bisschen die Hoffnung, ja, irgendwie packe ich das schon. Ich werde das schon hinbekommen. Wenn wir erkennen, dass wir wirklich Schafe sind, dann denke ich, ändert das die Art und Weise, wie wir beten. Wir werden andere Prioritäten haben. Wenn ich eine Wohnung suche, werde ich nicht mehr nur beten, Herr, schenk mir bitte die möglichst größte Wohnung für mein Budget, in der besten Lage, vielleicht mit Garten. Ist alles nicht schlimm. Und nicht verkehrt. Aber vielleicht fangen wir dann an, ein bisschen anders zu beten und zu beten, Herr, führe mich vielleicht einfach dahin, wo du es am besten findest. Ich habe die Übersicht nicht. Ich weiß nicht, was in 3 Jahren hier sein wird. Ich weiß auch nicht, was du vorhast, welche Kontakte wichtig sind oder wie auch immer. Herr, führe du. Dein Wille geschehe. Schenk uns das, was aus deiner Sicht das Beste ist. Wir sind Schafe, Jesus ist der gute Hirte. Jetzt wollen wir den Text dazu lesen. Jonas wird es vorlesen. Johannes 10, wer eine Bibel hat, darf aufschlagen, die Verse 1 bis 21.
Ich bin nicht Marina, ich bin die zweite Wahl. Aber ich versuche mich zu beweisen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer nicht durch die Tür in den Hof der Schafe hineingeht, sondern anderswo hinübersteigt, der ist ein Dieb und ein Räuber. Wer aber durch die Tür hineingeht, ist Hirte der Schafe. Diesem öffnet der Türhüter und die Schafe hören seine Stimme und er ruft die eigenen Schafe mit Namen und führt sie heraus. Wenn er die eigenen Schafe alle hinausgebracht hat, geht er vor ihnen her und die Schafe folgen ihm, weil sie seine Stimme kennen. Einem Fremden aber werden sie nicht folgen, sondern werden vor ihm fliehen, weil sie die Stimme des Fremden nicht kennen. Diese Bildrede sprach Jesus zu ihnen, sie aber verstanden nicht, was es war, dass er zu ihnen redete. Jesus sprach nun wieder zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ich bin die Tür der Schafe. Alle, die von mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe hörten nicht auf sie. Ich bin die Tür, wenn jemand durch mich hineingeht, so wird er gerettet werden und wird ein- und ausgehen und Weide finden. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Wer Mietling und nicht Hirte ist, wer die Schafe nicht zu eigen hat, sieht den Wolf kommen und verlässt die Schafe und flieht. Und der Wolf raubt und zerstreut sie, weil er ein Mietling ist und sich um die Schafe nicht kümmert. Ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe andere Schafe, die nicht aus diesem Hof sind. Auch diese muss ich bringen. Und sie werden meine Stimme hören und es wird eine Herde sein, ein Hirte sein. Darum liebt mich der Vater, weil ich mein Leben lasse, um es wiederzunehmen. Niemand nimmt es vor mir, sondern ich lasse es von mir selbst. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und ich habe Vollmacht, es wiederzunehmen. Dieses Gebot habe ich von meinem Vater empfangen. Es entstand wieder ein Zwiespalt unter den Juden dieser Worte wegen. Viele aber von ihnen sagten, er hat einen Dämon und ist von Sinnen. Was hörte ihn? Andere sagten, diese Reden sind nicht die eines Besessenen. Kann etwa ein Dämon der blinden Augen öffnen?
Ja, Jesus benutzt Bildrede und in dem Teamkreis machen wir die Gleichnisse Jesu und auch verschiedene Bildreden und ja, es ist ganz spannend, wie Jesus gelehrt hat, so ganz plastisch, ganz verständlich und trotzdem mit extremem Tiefgang. Und wenn er dieses Bild des Hirten verwendet, dann fragt man sich, was haben die Leute wohl damals alles darunter verstanden? Marina hat mitgeholfen, Hintergrundinformationen zu sammeln und wir haben interessante Sachen entdeckt. Zum einen, der Beruf des Hirten ist wahrscheinlich gehört zu den ältesten Berufen, die es überhaupt gibt in der Menschheit. Also ich denke, solange es Menschen gibt, hat man Tiere gehalten. Seit Tausenden von Jahren halten Menschen Nutztiere, auch Schafe. Und deswegen ist das Bild des Hirten etwas, was sich tief in das soziale Bewusstsein der Menschen eingeprägt hat. Und entsprechend findet man auch in der Antike das Bild des Hirten auch an vielen Stellen. Interessanterweise auch gerade für Herrscher und für Gottheiten. Ihr kennt vielleicht Abbildungen von Pharaonen in Ägypten. Die halten so einen krummen Stab. Das sieht aus wie ein Hirtenstab. Ist wahrscheinlich ein Hirtenstab. Der Pharao als Hirte seines Volkes. Das Symbol wurde wahrscheinlich von den Gottheiten der Ägypter übernommen. Osiris ist der Totengott und der wird so dargestellt mit dem krummen Stab. Der ist ein Hirte. Und über den Götterkönig, Amun heißt es, guter Hirte, der in weißer Krone erscheint. Das ist aus einem Stück von etwa 1300 vor Christus. Und nicht nur bei den Ägyptern war das so, auch in anderen Völkern war diese Vorstellung, dass der Herrscher oder die Gottheit der Hirte des Volkes ist, verbreitet. Von Marduk, das ist die Gottheit von Babylon, von ihm heißt es, er wird die Schwarzköpfe weiden. Die Schwarzköpfe sind wir, die Menschen. Die wurden Schwarzköpfe genannt. Und Marduk, der große babylonische Gott, ist der Hirte der Schwarzköpfe. Also in der Antike verbreitet die Vorstellung, dass ein Hirte ein König Hirte ist oder auch der Gott eines Volkes. Und nun wissen wir, dass die Bibel auch vor vielen tausend Jahren teilweise schon geschrieben wurde. Und es ist kein Wunder, dass dann auch diese Bilder und Vorstellungen auch mit reingeflossen sind. Das war die normale Art und Weise zu denken damals. Es gab im Prinzip schon immer in der Bibel Hirten. Wisst ihr, wer der Erste war? Abel. Genau. Also man kann sagen, direkt von Anfang an. Und dann kann man durch die Geschichte durchgehen. Abraham, natürlich war er ein Fürst, das heißt, er hatte Hirten, die für ihn gearbeitet haben, aber er war ein Großhirte. Seine Söhne haben als Hirten gearbeitet, also Isaak und seine Nachkommen. Wir lesen das von Jakob, als er bei Laban ist. Wir lesen von den Söhnen Jakobs, Josef und seine Brüder, ja, wo Josef geschickt wird, um sie aufzusuchen. Wir lesen es von Mose in Midian, 40 Jahre in der Wüste als Hirte. Und schließlich auch David natürlich, wahrscheinlich der berühmteste Hirte der ganzen Bibel, der das Bild wirklich geprägt hat. Und weil dieses Bild so gängig und bekannt war, ist es auch in der Bibel immer wieder reingeflossen und wurde aufgegriffen. Gott wird als Hirte seiner Menschen bezeichnet. Es gilt für Einzelpersonen. Ich denke, der berühmteste Psalm dazu ist sicher 23. Der Herr ist mein Hirte, sagt David. Mein, persönlich. Er redet nicht von einem ganzen Volk. Aber Gott ist auch Hirte des ganzen Volkes Israels. Psalm 100. Er hat uns geschaffen. Sein sind wir, sein Volk und die Herde auf seiner Weide. Und menschliche Leiter im Volk wurden auch als Hirten bezeichnet. Ich denke, es ist kein Zufall, dass Mose, als er das Volk Israel leitet, immer noch sein Stab mit sich rumträgt. Und das ist ein Hirtenstab, denn bei der Berufung war er gerade mit den Schafen unterwegs in Midian, als er seinen Auftrag bekommen hat. Und auch in den Propheten finden wir viele Stellen, wo die geistlichen Führer Israels als Hirten des Volkes beschrieben werden. Das ist ihr Auftrag, sie sollen sich kümmern. Und da merken wir, dass es nicht immer gut geht. Denn menschliche Hirten versagen häufig. Und so hat Gott sehr wenig Gutes über die menschlichen Hirten Israels zu berichten. In Jeremia 23 sagt er, wehe den Hirten, die mein Volk zugrunde richten und zerstreuen. Sie machen es kaputt. Jesaja 56, sie sollen eigentlich leiten, führen, heilen, aber sie kennen keine Einsicht. Sie alle wenden sich auf ihren eigenen Weg, jeder seinem ungerechten Gewinn zu, ohne Ausnahme. Nur auf den eigenen Vorteil bedacht. Sacharja 11 heißt es, die Hirten verkaufen die Schafe und sagen, gepriesen sei der Herr, ich bin reich. Die denken, die Schafe sind nur dazu da, damit es mir gut geht, damit ich mich bereichern kann. Und dann sind sie auch noch so dreist, das irgendwie in Verbindung mit Gott zu bringen. Sagen, Gott segnet mich. Vielleicht die eindrücklichste Stelle, die beschreibt, was Gott gegen diese Hirten hat, ist in Hesekiel 34. Es sind viele Verse, die das beschreiben. Die Schwachen, sagt Gott zu den Hirten, habt ihr nicht gestärkt. Das Kranke habt ihr nicht geheilt, das Gebrochene nicht verbunden, das Versprengte nicht zurückgebracht und das Verlorene nicht gesucht, sondern mit Härte habt ihr über sie geherrscht und mit Gewalt. Und deswegen zerstreuen sich die Schafe, weil sie ohne Hirten waren. Und sie wurden allen Tieren des Feldes zum Fraß. Aber Gott ist nicht zufrieden damit. Und er lässt es nicht dabei, sondern er sagt, siehe, ich bin es, Vers 11, ich will nach meinen Schafen fragen und mich ihrer annehmen. Ich werde sie herausführen aus den Völkern. Ich werde sie weiden. Ich werde das Verlorene suchen. Ich werde das Gebrochene verbinden. Ich werde das Kranke stärken. Ich will meine Schafe retten. Das ist die Verheißung Gottes an sein Volk. Und dann in Vers 23 sagt Jahwe: Und ich werde einen Hirten über sie einsetzen, der wird sie weiden, meinen Knecht David. Der wird sie weiden und er wird ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, werde ihnen Gott sein und mein Knecht David wird Fürst in ihrer Mitte sein. Ganz klare messianische Voraussagen, Hoffnungen. Ja, Menschen brauchen einen Hirten, ganz klar. Wir sind Schafe. Antike Menschen haben das verstanden. Aber häufig versagen die Hirten, gerade die menschlichen Hirten. Und Gott verspricht seinem Volk Befreiung von der Tyrannei der schlechten Leitern im Volk. Gott selbst wird eingreifen, Gott selbst möchte Hirte sein. Und in ganz besonderer Weise wird er den Messias, den Nachkommen Davids, dazu gebrauchen, das Volk zu hüten. Und was wird er tun, wenn er kommt? Er wird das Schwache suchen und die Kranken heilen. Das ist die Hoffnung Israels auf den großen, guten Hirten. Und dieser Hintergrund hilft auch jetzt, Johannes 10 besser zu verstehen. Warum spricht Jesus vom guten Hirten ausgerechnet hier an dieser Stelle, in diesem Zusammenhang? Um das zu verstehen, schauen wir uns einfach Kapitel 9 an. In Kapitel 9 heilt Jesus einen Blindgeborenen am Sabbat. Und das ist so ungewöhnlich, dass die Nachbarn, die Freunde staunen und sagen, ist er das überhaupt? Oder sieht er nur so aus? Weil sowas gab es noch nie. Das ist undenkbar. Und die geistlichen Führer werden neugierig, die Pharisäer, die Hirten des Volkes. Und sie untersuchen den Fall und sie fragen ihn, was hat er nochmal getan? Was genau? Wie hat er das getan? Wer ist es überhaupt? Er erklärt alles geduldig und dann ziehen sie als Fazit, dieser Mensch ist nicht von Gott, denn er hält den Sabbat nicht. Andere sagten aber, wenn er ein sündiger Mensch wäre, würde Gott ja nicht auf ihn hören, da könnte er ja keine Wunder tun. Dann fragen sie noch die Eltern aus. Und die Eltern, die halten sich bedeckt. Warum? Die Juden waren schon übereingekommen, dass wenn jemand ihn, also Jesus, als Christus bekennen würde, er aus der Synagoge ausgeschlossen werden sollte. Deswegen beschimpfen sie dann den Geheilten und sagen, du bist sein Jünger, wir aber sind Moses Jünger. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat. Von diesem wissen wir nicht einmal, wo er her ist. Und sie werfen ihn hinaus, wahrscheinlich aus der Synagoge. Er wird ausgeschlossen. Die geistlichen Hirten Israels werfen den Geheilten aus der Synagoge heraus. Warum? Weil er Jesus nachfolgt. Jesus fand ihn und fragte, glaubst du an den Sohn des Menschen? Er fragt, wer ist das? Und Jesus antwortet, ich bin es, der mit dir redet. Und er warf sich zu Boden und betete an. Und Jesus sagt, im Prinzip, an mir scheiden sich die Geister. Diejenigen, die meinen, dass sie sehen, geistlich sehen, den Durchblick haben, aber mich nicht erkennen, wer ich bin, die sind blind. Und die sind nicht nur blind, die sind verloren, die bleiben in ihren Sünden. Das muss wie eine Bombe eingeschlagen haben. Für die Pharisäer, was Jesus ihnen gerade vor den Kopf wirft. Ich glaube, wir können es gar nicht vorstellen, was für eine Wirkung das hatte. Die Pharisäer sehen sich als die geistlichen Leiter, als die Hirten des Volkes. Die sind ja die Guten. Sie sind auf der Seite Gottes. Die haben herabgeschaut auf das Volk, auf das gewöhnliche Volk. Sie warten auf den Messias. Sie verwalten die geistlichen Geheimnisse Gottes. Sie warten darauf, dass Gott eingreift. Das ist ihre Sehnsucht. Und dass Gott Heilung schenkt und die Welt wieder in Ordnung bringt. Sie warten auf den versprochenen König, den Messias, der auf dem Thron Davids herrschen wird. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin der gute Hirte. Ich bin genau der, auf den du wartest. Meine Schafe hören meine Stimme, folgen mir nach, wie der Geheilte. Und Jesus sagt, sie bekommen Leben. Wer ihn aber nicht erkennt, ihn nicht hört und nicht zu seiner Herde gehört, der ist dann auch nicht Teil von Gottes Herde. Das hat Gott in Christus zusammengebracht. Es gibt jetzt nur noch mit Christus, um mit Gott zu sein. Und damit sagt Jesus, dass die Pharisäer im Prinzip die Räuber und Diebe sind, von denen Hesekiel auch gesprochen hat. Und nur er wirklich der gute Hirte ist. Das ist spannend. Das gibt der Geschichte oder dem Bild auch ganz neue Bedeutung. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Sonst, wenn ich an Jesus als den guten Hirten gedacht habe, habe ich in erster Linie für mich persönlich gedacht. Psalm 23. Und das ist schön. Da ist wirklich jemand, der sich um mich kümmert, der mich persönlich kennt, mich führt und für mich sorgt. Und Jesus sagt auch, ja, die persönliche Ebene ist da. Ich rufe ja die Schafe auch mit Namen. Er kennt alle einzeln. Aber hier sehen wir, dass das Bild des guten Hirten eine viel größere Bedeutung noch hat. Eine heilsgeschichtliche Bedeutung. Jesus ist der Messias Gottes, er ist derjenige, der das Volk Israel retten soll. Er ist der König, mit ihm kommt das Reich Gottes, mit ihm wird das Böse endgültig besiegt, neue Himmel, neue Erde. Die ganze Geschichte Gottes, der ganze Heilsplan Gottes geht in Erfüllung in Jesus, weil er der gute Hirte ist. Und er ruft nicht nur die Schafe Israel zu sich, sondern Vers 16, es gibt auch Schafe von einem anderen Hof. Das sind wahrscheinlich wir gemeint, die Heiden, die er auch noch rufen wird, damit es eine Herde gibt unter einem Hirten. Ich glaube, das ist ganz wichtig für uns und sehr ermutigend. Gott hat größere Pläne, weltumspannende heilsgeschichtliche Pläne. Es ist tatsächlich so, dass er uns mehr schenken möchte als nur heute Mittag ein Mittagessen und heute Abend dann nochmal ein Essen. Dass er sich so für uns sorgt und uns ständig mit Essen versorgt. Das macht er zwar, ja, und macht er gern, aber er hat noch viel, viel mehr vor. Wie wäre es, wenn wir jetzt irgendwo an der Ostfront in der Ukraine wären? Und jemand würde uns anbieten, weißt du was, ich nehme dich mit, heute Abend gehen wir irgendwo sicher zusammen essen. Und dann kannst du alles vergessen, den ganzen Stress, und mal eine halbe Stunde richtig genießen. Das ist sicher sehr lieb und ist gut. Aber es ist doch viel, viel wertvoller, wenn jemand sagen würde, weißt du was, wir sorgen dafür, dass der Krieg aufhört. Und dann werden wir nicht nur heute Abend zusammen schön essen, morgen, übermorgen, so oft wir wollen. In Frieden, mit der Familie, mit allen Freunden. Merkt ihr den Unterschied? Das ist ein Riesenunterschied. Und häufig denken wir an die guten Hirten und ja, hoffentlich hilft der Herr mir später, wenn ich eine Tankstelle suche. Ja, okay, macht er. Aber er will noch viel mehr schenken. Eine Ewigkeit mit neuer Himmel, neuer Erde, wo Frieden ist, wo der Kampf endgültig rum ist. Das ist, was der gute Hirte vorhat. Und er lädt uns ein, Teil von diesem Heilsplan zu werden. Es bedeutet aber auch, dass der gute Hirte der absolute Herrscher ist. Der König. Es bedeutet, dass die Herde keine Demokratie ist. Es mag unter uns Schafen intelligente Schafe geben und weniger intelligente. Aber der Hirte wird sich nicht mit den intelligenten Schafen absprechen, was er vorhat. Der Hirte bestimmt einfach, wann die Herde aufzustehen hat, den Stall verlassen soll und auf die Weide soll. Der Hirte bestimmt, wohin, auf welche Wiesen, wann, zu welcher Jahreszeit. Der Hirte ruft, er geht voraus und die einzige Aufgabe der Schafe ist, zu folgen. Dann werden sie gesegnet. Wir dürfen blöken, wie wir es in dem kleinen Clip gesehen haben. Wenn es uns nicht passt, dafür gibt es die Psalmen. Da lernen wir, wie das aussieht, wie wir unser Herz ausschütten können und blöken können. Aber letztendlich bestimmt Gott allein, der Herr, der Hirte allein, wohin es geht und wann. Kennen wir Jesus als unseren Hirten, als Hirtenkönig und Herrscher? Oder versuchen wir, ihn noch zu dirigieren? Aber damit wir ihm folgen können, müssen wir auch seine Stimme erkennen. So wie Jesus das beschreibt. Meine Schafe hören meine Stimme. Sie kennen meine Stimme, deswegen folgen sie mir. Sie werden keinem Fremden folgen. Höre ich die Stimme des Herrn? Erkenne ich sie, wenn er spricht? Ich persönlich, aber auch als Gemeinde, als Gruppe, als Herde, hören wir die Stimme des Herrn. Wie geht das? Das haben wir uns auch überlegt im Teamkreis. Nun, keine ganz neuen, weltbewegenden Erkenntnisse, aber Erinnerung an das, was wir hoffentlich schon wissen, Bibellesen zum Beispiel. Gott hat gesprochen. Da ist seine Stimme zu hören, im Wort Gottes. Wir können lesen, wir können studieren. Da sagt er uns, was gut und böse ist. Da sagt er uns, wohin wir gehen. Da sagt er uns auch, was seine Absichten und seine Ziele sind. Da erfahren wir zum Beispiel, dass es sein Wunsch ist, dass die Früchte des Geistes in uns wachsen. Liebe, Freude, Frieden, Selbstbeherrschung. Das möchte der Hirte in uns wachsen lassen. Uns verändern in sein Ebenbild. Und natürlich die Erinnerung, dass er uns auch durch das dunkle Tal führt, bis wir endgültig bei ihm sind und für immer in seinem Haus wohnen. Das sind seine Ziele, seine Absichten, das lernen wir aus seinem Wort. Und zum Hören gehört auch das Gebet, das Stille werden, das Fragen, sich öffnen, die Bitte um Führung. Und das alles erfordert auch Übung. Übung macht den Meister, gilt ein Stück weit auch in dieser Hinsicht. Jesus sagt zum Beispiel später im Johannes Evangelium: Wer meine Gebote hält, dem werde ich mich offenbaren. Halte ich mich an Gottes Gebote, wird er mir immer mehr zeigen. Ich werde seine Stimme immer besser hören. Auch der Hebräerbrief spricht davon, dass man geübte Sinne haben kann, um zu unterscheiden, was gut und richtig ist. Jesus ist der gute Hirte. Er ist der heilsgeschichtliche Mittelpunkt von Gottes Plan. Er ist der König. Hören wir auf ihn, folgen wir ihm. Aber kann man diesem Hirten auch wirklich vertrauen? Das ist natürlich eine wichtige Frage. Ist es nicht zu riskant? Wird es sich wirklich um mich kümmern, wenn ich mich ihm ganz anvertraue? Ja, sagt Jesus in Vers 11, man kann mir vertrauen, ich bin der gute Hirte und ich gebe mein Leben für die Schafe. Das ist eine verkehrte Welt. Was würden wir denken, wenn wir morgen in die Rheinpfalz aufschlagen und da ist ein Bericht, irgendwo im Pfälzer Hügelland, Hirte unterwegs, Diebe, bewaffnete Diebe sind gekommen, wollten ein Schaf stehlen. Der Hirte geht dazwischen, wird erschossen, aber zum Glück sind alle Schafe übrig geblieben, es ist keins geklaut worden. Wenn wir auch denken, ja, also bitte, ein bisschen übertrieben. Was für eine Rechnung, also völliger Blödsinn. Ich habe mal geguckt bei eBay, anscheinend kann man ein Lamm für ein paar hundert Euro kaufen. Steht in keinem Verhältnis. Was muss das dann für ein Hirte sein, der so fanatisch seine Schafe liebt, dass er dazu bereit wäre? Und wer ist Jesus, der gute Hirte? Nun, er ist Schöpfer des Universums. Erhalter des Lebens. Der rechtmäßige Besitzer. Er ist der Richter der Endzeit. Was ist sein Leben wohl wert? Und würde er wirklich für die Menschen sterben? Undenkbar eigentlich. Und doch genau das hat Jesus vorausgesagt und hat er auch getan für uns. Damit zeigt er, dass wir ihm vertrauen können. Wer zu diesem Hirten gehört, zu dieser Herde, der hat's gut. Es gibt keinen besseren Hirten. Wer zu Jesus gehört, bekommt Führung für die Kleinigkeiten, aber auch einen Platz in der ganz großen Geschichte. Vergebung der Sünden, ewiges Leben, ewige Heimat. Jesus ist unser guter Hirte. Was Besseres kann uns eigentlich nicht passieren. Amen.